2019 wird ein spannendes Jahr. Und Gott wird mit uns sein, weil er das versprochen hat. Wenn wir mit ihm gehen, wird er mit uns gehen. Wird er mit uns sein. Die einzige Möglichkeit, seine Gegenwart zu verlieren, ist, wenn wir uns von ihm entfernen. Aber ich glaube, das ist das Dümmste, was wir tun könnten. Amen. So, wir sollten dieses Jahr seine Gegenwart suchen wie niemals zuvor. Das Jahr 2019 wird ein Jahr mit Herausforderungen. Und deswegen möchte ich heute Morgen über ein Thema sprechen, das damit zusammenhängt, mit den Herausforderungen des Lebens. Ich möchte sprechen über geistlichen Kampf. Geistlichen Kampf. Paulus schreibt im Epheserbrief, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Das heißt als erstes, wir haben einen Kampf. An Timotheus schreibt er, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Das ist der Kampf, zu dem wir berufen sind. Manchmal haben Leute sehr, sehr seltsame, sehr, sehr komische Vorstellungen von diesem geistlichen Kampf. Deshalb lass mich ganz klar gleich von vornherein sagen, worüber wir sprechen und wo dieser Kampf stattfindet. Nicht irgendwo in himmlischen Sphären, sondern hier. 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 Zweiter Korintherbrief. Zweiter Korintherbrief, Kapitel 10. Ich lese jetzt der Zeit halber nur zwei Verse. Zweiter Korinther 10, und zwar Vers 4 und Vers 5. Paulus spricht hier über diesen Kampf und er sagt, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich. Das heißt, sie sind nicht menschlicher Natur, sondern mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Was sind diese Festungen? Er sagt, so zerstören wir überspitzte Gedankengebäude. Gedankengebäude, so das heißt, diese Festungen befinden sich in dem Denken von Menschen. Wir müssen nicht komisch werden über diese Dinge. Ich weiß, dass es manche seltsame Lehren gibt. Lasst uns beim Wort Gottes bleiben. Lasst uns weiterlesen, Vers 5. Da heißt es, und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und jetzt achtet auf den letzten Teil des Verses, und nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Amen. Paulus sagt, wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Und das ist das, was ich gehört habe, immer wieder in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst, die letzten zwei Wochen. Jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi. Welche Gedanken müssen wir gefangen nehmen unter den Gehorsam Christi? Das sind natürlich als erstes Gedanken von Versuchung. Versuchung zur Sünde. Manche sagen, Sünde ist ein altmodisches Wort. Mir eigentlich egal. Was ist Sünde? Ungehorsam gegen Gott. Ungehorsam gegen Gott. Und das sind Versuchungen. Nur weil wir jetzt ein neues Jahr haben, heißt es nicht, dass die Versuchungen weniger werden oder schwächer werden oder kleiner werden. Das sind Gedanken von Versuchungen, die zu uns kommen. Und das sind Gedanken unreiner Art. Und egal, jeder Gedanke, der sich der nicht dem Wesen und der Natur und den Gedanken Gottes entspricht, müssen wir gefangen nehmen. Wir dürfen keine Angst haben. Wir dürfen keine Angst haben vor Satan. Er ist der Versucher. Aber Jesus hat ihn schon besiegt. Amen. Jesus hat die Kraft der Sünde gebrochen. Wir sind nicht länger Sklaven der Sünde. So keine Angst vor Gedanken der Versuchung. Denn Gott hat uns alles gegeben, damit wir erfolgreich widerstehen können. Wenn Gott uns sagt, dass wir diese Gedanken gefangen nehmen sollen, dann heißt es, wir können es. Wir können es. Gott erwartet nicht etwas von uns, wo wir sagen, boah, das kann ich gar nicht. Das ist zu schwer. Das ist zu anstrengend. Jeder Gedanke, der uns zieht zur Sünde, jeder Gedanke, der uns dazu zieht, das Falsche zu denken, das Falsche zu sagen, das Falsche zu tun, das, was nicht in Übereinstimmung mit Gott und mit seinem Wesen und Charakter ist. Jeden dieser Gedanken sollen wir gefangen nehmen. Wir sollen ein Leben leben in Gerechtigkeit und Heiligkeit. Es wird heutzutage viel über die Gnade Gottes gesprochen. Gnade ist kein Freibrief zu sündigen. Oh, die Gnade Gottes ist so groß, ist eigentlich egal, ob ich jetzt sündige oder nicht. Gnade ist die göttliche Befähigung, das zu tun, was richtig ist. Amen. Gnade befähigt uns, der Sünde zu widerstehen. Ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen. Und da werdet ihr sehr begeistert sein. Also, wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das heißt, wir widerstehen jeden Gedanken von Sünde. Und lasst euch hier nicht irgendwo lasst euch nicht betrügen oder verführen. Schaut, denn da Gedanken können kommen. Gedanken können kommen. Gedanken zur Versuchung können kommen. Und sobald so ein Gedanke da ist, ist Satan auch da und sagt, was hast denn du gerade für einen Gedanken gehabt? Du Sünder, du. Du bist ja so ein Versager. Gott wird dich jetzt überhaupt nicht mehr mögen. Er wird dich überhaupt nicht leiden. Wir müssen nicht unter Verdammnis geraten. Sondern unsere Aufgabe ist es, diesen Gedanken zu widerstehen. Die Bibel spricht darüber in Matthäus Evangelium Kapitel 4, wie Jesus versucht wurde. Es ist dort nicht im Detail beschrieben, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Satan nicht kam mit so einem roten Fell und zwei Hörnern und einer Mistgabel und gesagt hat, hey Jesus, mach doch Brot aus diesen Steinen. Denn Satan ist nicht dumm. Ja? Jeder hat sofort mitgekriegt, oh, das ist Satan, mit dem will ich nichts zu tun haben. Nein, Jesus kommt aus einem 40-tägigen Fasten und hat Gemeinschaft gehabt dort mit seinem Vater und hat tiefer verstanden, wer er ist und wozu er berufen ist. Und plötzlich ist da ein Gedanke. Wenn du der Sohn Gottes bist, dann mach doch aus diesen Steinen Brot. Und Jesus sagt nicht, ach du meine Güte, was für ein böser Gedanke, wo kommt der auf einmal her, was mache ich denn jetzt? Ich dachte, ich bin so heilig und jetzt habe ich so einen bösen Gedanken. Jesus widersteht ihm. Jesus tut genau das Gleiche, was das Wort Gottes hier von uns fordert. Jeden Gedanken gefangen nehmen. Wie macht er das? Indem er sagt, es steht geschrieben. Nicht vom Brot allein lebt der Mensch, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Er hat das Wort Gottes in sich. Das ist ein wichtiger Punkt, ihr Lieben. Als die Versuchung kommt, sagt Jesus nicht, oh, wo habe ich denn meine Konkordanz gelassen? Ah, zum Glück habe ich eine auf dem Handy. Ja, jetzt muss ich doch mal schnell gucken, ob es irgendwo eine Bibelstelle zu dieser Versuchung gibt. Nein, Jesus hatte das Wort Gottes in sich. Er hatte den Willen Gottes, er hatte den Willen seines Vaters in sich. Er wusste, was sein Vater gesagt hat. Und sofort kommt das aus ihm heraus. Er sagt, es steht geschrieben. Nicht vom Brot allein lebt der Mensch. Jesus hat Versuchungen widerstanden. Und wir können das auch. Wir können jeden Gedanken gefangen nehmen. So, das sind also als erstes Gedanken, die uns verführen wollen zur Sünde. Weiterhin sind es Gedanken, die unsere Identität in Frage stellen. Eigentlich hat Satan genau das Gleiche mit Jesus gemacht, wenn du der Sohn Gottes bist. Es sind Gedanken von Minderwertigkeit. Ach, du bist nichts, du taugst nichts, du bist zu alt, zu jung, zu klein, zu groß, zu was weiß ich. Du taugst nichts. Schau mal, was du alles falsch gemacht hast in deinem Leben. Schau mal, wo du überall versagt hast. Schau mal, was du alles nicht geschafft hast. Und das sind genauso diese Gedanken, die uns runterziehen, wenn wir uns ihnen hingeben, wenn wir uns ihnen öffnen, werden sie uns wegziehen von Gott. Wenn Jesus in unserem Leben ist, wenn Jesus der Herr meines Lebens ist, dann bin ich kein alter Sünder, sondern ich bin eine neue Schöpfung. Und weißt du was? Gott macht keinen Müll. Gott macht keinen Ausschuss. Gott sagt nicht, oh, bei dir ist was schiefgegangen, du bist mir nicht so gut gelungen. Die stellen wir mal hier in die dritte oder vierte Reihe irgendwo. Sondern in Christus ist jeder von uns ein Meisterwerk Gottes. Amen. Lass mich das nochmal sagen. In Christus ist jeder von uns ein Meisterwerk Gottes. Und indem du sagst, ich bin nichts und ich tauge nichts, beleidigst du deinen Schöpfer. Wer möchte gern seinen Schöpfer beleidigen? Keiner. Deswegen ist es wichtig, dass wir rausfinden, was Gott über uns sagt. Dass wir rausfinden, wie wertvoll, wie kostbar wir sind in seinen Augen. Dass wir nicht uns solchen Gedanken von Minderwertigkeit hingeben, uns davon runterziehen lassen. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Das sind Gedanken von Selbstmitleid. Ach, ich Armer, ich Armer, keinem geht so schlecht wie mir. Und keiner kümmert sich um mich. Und keiner liebt mich. Und bitte versteht mich nicht falsch. Es kann durchaus sein, dass wir uns mal so fühlen. Hast du dich schon mal so gefühlt? Ich schon. Ja? Aber wir müssen uns dem nicht hingeben. Das hört sich so nett an, aber es ist eine Lüge. Ja? Keiner liebt mich. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Da ist ein Gott im Himmel, der mich so sehr liebt, dass er seinen einzigen Sohn für mich gegeben hat. Das heißt, auch wenn alle Menschen mich abweisen und verstoßen, habe ich kein Recht zu sagen, niemand liebt mich. Denn es gibt immer noch einen Gott, der mich liebt. Paulus wusste das. Er sagt, wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wer kann gegen uns sein? Das ist etwas, was wir ganz, ganz tief in unserem Herzen verankern müssen. Gott ist für uns. Gott ist für uns. Gott hat kein Interesse an unserem Versagen, damit er uns bestrafen kann, sondern Gott hat ein Interesse an unserem Erfolg. Gott hat ein Interesse daran, dass wir im Sieg leben. Weil er möchte, dass es uns gut geht. Er wird niemals aufhören, uns zu lieben. Wir können uns von ihm entfernen. Wir können uns seiner Liebe entziehen. Aber er wird niemals aufhören, uns zu lieben. Deswegen ist es wichtig, dass wir diesen Art von Gedanken keinen Raum geben. Dass wir diese Gedanken gefangen nehmen. Unter den Gehorsam Christi. Amen. Gedanken von Bedrückung. Gedanken von Selbstvorwürfen. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Es ist wichtig, dass wir all diese Dinge prüfen am Wort Gottes. Gott hat bereits gesagt, ich werde dich niemals verlassen. Auch wenn du dich von aller Welt verlassen fühlst, gib dich dem nicht hin. Erlaube nicht, dass diese Gedanken und Gefühle dich beherrschen, sondern sage voller Kühnheit, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was könnte ein Mensch mir tun? Darum, weil er gesagt hat, ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Er hat das gesagt. Er hat das gesagt. Ich will dich nicht verlassen, noch versäumen. Und damit sind wir gleich bei der nächsten Kategorie von Gedanken, nämlich Gedanken von Furcht. Gedanken von Furcht. Was wird 2019 werden? Naja, sicherlich wird es nicht besser werden. Ja. Und wenn du die Nachrichten schaust und liest, was die Medien vermitteln, ein Großteil davon ist negativ. Alles wird schlechter, alles wird schlimmer, alles wird furchtbarer. Und diese Dinge können natürlich sehr leicht Gedanken von Furcht in uns hervorbringen. Gedanken von Sorge in uns hervorbringen. Was ist Furcht? Furcht ist die Lüge Satans, dass Gott sich nicht als treu erweisen wird, dass er nicht mit mir sein wird, dass er mir nicht helfen wird, dass er zu spät kommen wird, dass er mich verlassen wird. Das sind Gedanken, die wir gefangen nehmen müssen. Er hat versprochen, ich werde dich nicht verlassen, noch versäumen. Egal, was 2019 bringt, ich weiß, dass er mit mir ist. Ich weiß, dass er mit mir ist. Wenn ich seine Wege gehe, wenn ich ihn suche, wenn ich verbunden bleibe mit ihm, dann weiß ich, dass er mit mir ist. Dann weiß ich, dass ich in seiner Hand bin. Dann weiß ich, dass er einen Ausweg hat. Schau, da können Probleme auftreten, mit denen wir nicht gerechnet haben. Kennt ihr das? So ein Problem aus heiterem Himmel. Wir haben nicht damit gerechnet. Wir freuen uns, wir genießen unser Leben, alles ist schön. Und plötzlich, bumm. Und was machst du jetzt? Und du bist überrascht und du hast erstmal keine Antwort. Aber weißt du was? Der Gott, der mit uns ist, wusste schon vor Anbeginn der Welt, dass dieses Problem heute kommen würde. Und er hat eine Antwort. Er hat einen Weg. Wisst ihr, wenn Leute sagen, es gibt keinen Ausweg, was sie eigentlich meinen ist, ich sehe keinen Ausweg. Aber nur weil ich keinen Ausweg sehe, weil ich keine Antwort sehe, weil ich keine Lösung sehe, heißt das nicht, dass es keine Lösung gibt. Amen. Denn Gott ist so viel größer als wir. Gott ist so viel stärker als wir. Gott kennt das Ende von Anfang an. Und er hat Antworten und er hat Wege und er hat Lösungen. Wir müssen uns nicht fürchten. Und wir müssen uns nicht sorgen. Wir müssen uns nicht, diese Welt sorgt sich. Und es ist normal, dass diese Welt sich sorgt. Aber wir sind nicht Teil dieser Welt. Ja. Jesus sagt das. Er spricht über die Vögel des Himmels und die Lilien des Feldes, wie der himmlische Vater sie versorgt. Und er sagt, sorgt euch nicht, euer himmlischer Vater sorgt für euch. Gott ermahnt uns in seinem Wort, fürchtet euch nicht, immer und immer und immer wieder. Weißt du was, fürchtet euch nicht ist nicht eine Empfehlung, ist nicht eine nette Idee, sondern es ist eine Anweisung Gottes. Eine Anweisung Gottes, ein Gebot Gottes. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Gedanken, wo wir uns ärgern über jemanden. Gedanken des Anstoßes. Warum hat er das jetzt gesagt? Warum hat er sich jetzt so und so verhalten? Hätte er nicht das und das machen können? Oder sie? Ja, nicht immer nur er. Ne? Wollen ja fair bleiben. Weißt du was? Wenn wir Gedanken des Anstoßes Raum geben, wenn wir anfangen, uns damit zu beschäftigen, wie taktlos sich diese Person gerade verhalten hat oder wie falsch oder wie, was weiß ich, ja, unangebracht. Wenn wir anfangen, dem Raum zu geben, hier, geistlicher Kampf, ihr Lieben, wenn wir anfangen, dem Raum zu geben, dann wird das zu Groll. Und aus Groll wird Bitterkeit. Und diese Bitterkeit schlägt Wurzeln in unserem Herzen, wenn wir das zulassen. Und hat die Fähigkeit, über Jahre und Jahrzehnte unser ganzes Leben zu vergiften. Ja? Zu Weihnachten. An den Weihnachtsfeiertagen haben wir so schön zusammengespielt. Wir saßen zusammen und haben Monopoly gespielt. Ja, und dann hat mein Cousin Günther mich betrogen. Ja, er hat mich betrogen. Er ist böse. Er ist gemein. Und ich habe natürlich dann das Spielbrett genommen und durch die Gegend geworfen, weil er betrogen hat. Deswegen hatte ich ja das Recht dazu. Ja. Und seitdem rede ich nicht mehr mit Günther. Und jetzt sagst du, naja, das war ja kein schönes Weihnachtsfest jetzt für dich vor 2 Wochen. Und ich sage, was, wie vor 2 Wochen? Das war vor 10 Jahren. Ja. Und seit 10 Jahren sprechen wir nicht mehr zusammen, weil Günther ein böser Mensch ist. Ja. Und wir steigern uns da rein. Wir erlauben, dass Bitterkeit unser ganzes Leben vergiftet, dass Bitterkeit unsere Beziehungen kaputt macht. Ihr Lieben, lasst uns diese Gedanken gefangen nehmen, sobald sie auftauchen. Amen. Aus Anstoß wird Groll, aus Groll wird Bitterkeit, aus Bitterkeit wird Hass. Diese Dinge zerstören uns. Das Wort Gottes sagt, dass wir diese Gedanken gefangen nehmen sollen. Das ist ein wichtiger Punkt, ihr Lieben. Denn nicht Gott wird es für uns tun. Nicht Gott wird es für uns tun, sondern es ist unsere Aufgabe. Wir. Und ich nehme nicht deine Gedanken gefangen und du nicht meine, sondern ich bin verantwortlich, was hier stattfindet. Und Gott hat mir Autorität gegeben über das, was hier stattfindet. Amen. Seid ihr noch bei mir? So, das heißt, nicht Gott wird es für mich tun, sondern es ist meine Entscheidung, darauf zu achten, was findet hier oben statt? Welchen Gedanken gebe ich Raum? Welchen Gedanken gebe ich mich hin? Und wie ich vorhin schon mal gezeigt habe, wir können nicht verhindern, dass negative Gedanken kommen. Wir können nicht verhindern, dass Versuchungen kommen. Das können wir nicht verhindern. Aber wir müssen uns nicht ihnen hingeben. Wir sind ihnen nicht ausgeliefert. Wir müssen uns nicht zwangsweise mit ihnen beschäftigen. Nur weil ein Gedanke kommt, heißt das nicht, dass ich mich damit beschäftigen muss. Amen. Du sagst, ja, mit irgendwas muss ich mich ja beschäftigen, meinen Gedanken. Ja, beschäftige dich mit der Güte Gottes. Beschäftige dich mit der Güte Gottes den ganzen Tag. Danke, Herr, danke, dass du mit mir bist. Danke, dass du versprochen hast, mich nie zu verlassen, nie zu versäumen. Danke, dass meine beiden Beine funktionieren. Danke, dass meine beiden Arme funktionieren. Danke, dass ich heute aus eigener Kraft aus meinem Bett aufstehen konnte. Danke, dass ich heute früh etwas auf meinem Teller hatte zum Frühstück. Danke, dass ich heute Nacht ein Bett hatte und ein Dach über dem Kopf. Es ist unsere Entscheidung, welchen Gedanken wir Raum geben, welchen Gedanken wir uns hingeben. Wie ich vorhin schon gesagt habe, das beste Beispiel ist Jesus. Jedes Mal, wenn eine Versuchung kam, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Er hat das Wort Gottes in sich gehabt. Er wusste, was Gott über ihn sagt. Er wusste, was sein Vater über ihn sagt. Und damit hat er reagiert. Es gibt noch eine andere Stelle, die genau darüber spricht im Philipperbrief. Philipperbrief Kapitel 4. Da geht es genau darum, dass wir darauf achten sollen, worüber wir nachdenken. Was wir in unserem Kopf, welchen Dingen wir in unserem Kopf, in unserem Denken Raum geben. Hört euch Folgendes an, Philipper 4, Vers 8. Übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Das heißt, nur die Dinge, die all diese Bedingungen erfüllen, mit diesen Dingen sollen wir uns beschäftigen, in unserem Denken. Diese Dinge sollen wir erwägen, wie es in der guten alten Elberfelder Bibel heißt. In der Luther-Übersetzung heißt es an dieser Stelle, dem denket nach. Dem denket nach. Über diese Dinge denkt nach. Ich habe nochmal zwei ein bisschen modernere Übersetzungen rausgesucht für diesen Vers, damit wir wirklich verstehen, was hier gemeint ist. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken, hört ihr das, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Richtet eure Gedanken auf diese Dinge. Beschäftigt euch damit. In der Bibel heute Übersetzung heißt es: Ansonsten denkt über das nach, meine Geschwister, was wahr, was anständig und gerecht ist. Richtet eure Gedanken auf das Reine, das Liebenswerte und Bewundernswürdige, auf alles, was Auszeichnung und Lob verdient. Das heißt, wir sollen eigentlich in unserem Kopf wie so eine Art Filter haben. Ein Filter, der alles Böse, alles Unreine, alles Bittere, allen Hass, all das, all diese Gedanken rausfiltert, sodass wir dem nicht Raum geben. Lass dich ermutigen. Wenn wir das nicht gewohnt sind, wenn wir einfach gewohnt sind, allen Gedanken, alles, was auf uns einströmt, ungefiltert unsere Aufmerksamkeit zu schenken und dem Raum zu geben und das zu füttern und dem nachzugeben, dann wird das, was wir gerade beschrieben haben, vielleicht ein bisschen dauern, bis wir das tatsächlich gelernt haben. Aber ich möchte dich einladen, lass dich auf diesen Lernprozess ein. Und wenn du dich dabei ertappst, dich zu beschäftigen mit Dingen, die nicht in diese Kategorie hier passen, dann sag: Oh Herr, vergib mir. Und dann schneide diesen Gedankenprozess ab. Schneide diesen Gedankenprozess ab. Und sag: Herr, ich werde mich dem nicht länger hingeben. Ich werde mich jetzt nicht länger damit beschäftigen. Ich werde jetzt nicht länger darüber nachdenken. Sondern ich werde über das nachdenken, was du sagst. Ich bringe jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi. Unter den Gehorsam Christi. Und jetzt sagst du vielleicht: Ja, das ist schön und gut. Und das hört sich alles gut an und ich habe das auch schon mal probiert. Aber das ist so anstrengend. Müssen wir gleich beim ersten Gottesdienst im neuen Jahr sowas Anstrengendes hören? Ich habe schon geahnt, dass das christliche Leben, ja, es sieht so schön aus, aber am Ende ist es furchtbar anstrengend. Weißt du, nirgendwo steht, dass wir das aus unserer eigenen Kraft tun müssen. Lass mich das nochmal ganz klar sagen. Wenn wir das aus unserer eigenen Kraft tun könnten, dann hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen, um uns zu erlösen. Amen. Wir können das nicht dauerhaft aus unserer eigenen Kraft, wir können das nicht hervorbringen. Wir können das nicht. Aber als Jesus am Kreuz gestorben ist, hat er uns Zugang geschaffen, unbegrenzten Zugang zu der Gnade Gottes. Und die Gnade Gottes befähigt uns, alles zu sein, was Gott möchte, was wir sind. Und alles zu tun, wovon Gott möchte, dass wir es tun. Die Gnade Gottes befähigt uns. Und wir kommen zu unserer letzten Bibelstelle. Im 1. Korintherbrief, Kapitel 15, Vers 10. Und ich könnte euch so viele Stellen zu diesem Thema zeigen, aber um der Zeit willen, lasst uns bei dieser einen Stelle bleiben. Du kannst das später zu Hause noch vertiefen und studieren. 1. Korinther 15, Vers 10. Da sagt Paulus: Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Für diejenigen von euch, die das nicht wussten, Paulus war ein hochgebildeter Mann. Gerade in religiösen Sachen hatte er die besten Schulen seiner Zeit besucht. Er war ein hochgebildeter Mann. Er kam aus einer angesehenen Familie. So vom menschlichen her hat alles gestimmt. Aber trotzdem beruft er sich nicht darauf, sondern er beruft sich allein auf die Gnade Gottes. Und er sagt, durch Gottes Gnade bin ich das, was ich bin. Und pass auf, was jetzt kommt. Jetzt kommt ein interessanter Gedanke. Es heißt, und seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen. Was heißt das? Das bedeutet, dass Gnade in unserem Leben nicht automatisch wirksam wird, sondern wir müssen sie ergreifen. Wir müssen etwas tun mit der Gnade. Wir müssen sie empfangen. Gott stülpt sie uns nicht über, Gott zwingt sie uns nicht auf. Wenn wir die Gnade Gottes nicht ergreifen, dann ist sie tatsächlich vergeblich. Dann ist sie umsonst. Und das ist das Traurigste, was man sich überhaupt vorstellen kann. Wenn wir eines Tages im Himmel sein werden, vor Jesus sein werden und feststellen werden, wie viel Gnade wir hätten noch in Anspruch nehmen können, aber wir haben es nicht getan, sondern haben es stattdessen immer wieder aus unserer eigenen Kraft versucht, aus unserer eigenen Fähigkeit. Deswegen sagt er, seine Gnade mir gegenüber ist nicht vergeblich gewesen, sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Was heißt das? Er sagt, ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Was sagt er damit? Er sagt, ich habe die Gnade genommen und dann habe ich was damit gemacht. Amen. Ich habe die Gnade genommen und ich habe etwas damit gemacht. Ich habe etwas damit getan. Ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern die Gnade Gottes, die mit mir ist. So, das heißt, nachdem ich so viel gearbeitet habe, kann ich mir nicht auf die Schulter klopfen und sagen, hey, schaut mich an. Schaut an, was ich drauf habe. Ja? Ich werde wahrscheinlich zum Christ des Jahres gewählt. Ja? Weil ich so toll bin, weil ich so gut bin. Nein, er sagt, okay, ich habe gearbeitet, ich habe die Gnade genommen, aber am Ende war nicht ich es, sondern Gottes Gnade in mir, die all das zustande gebracht hat, was ich zustande gebracht habe. Es war Gottes Gnade in mir. Wenn jemand einen Kugelschreiber braucht, ja, dann nehme ich einfach einen Kugelschreiber und sage, bitteschön, und der andere nimmt ihn. Wir alle wissen, wie das funktioniert. Aber wie nehmen wir Gnade? Wie empfangen wir Gnade? Durch Glauben. Durch Glauben. Glauben und Gnade gehören zusammen. Und ich will jetzt keine große zweite Predigt über diese ganze Thematik halten. Lasst uns zurückgehen zu dem, worüber wir gesprochen haben. Wir sollen jeden Gedanken gefangen nehmen. Wir sollen unsere Gedanken richten auf das, was gut ist und rein und ehrbar. Und wir stellen fest, dass wir sagen müssen, boah, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, ich weiß nicht, ob ich das kann aus meiner Kraft. Aber Gott möchte uns dazu befähigen. Seine Gnade steht uns zur Verfügung. Und es beginnt damit, dass wir das glauben. Dass wir sagen, danke Herr, dass deine Gnade da ist. Danke, dass deine Gnade mich befähigt. Und weil deine Gnade mich befähigt, deswegen kann ich es. Auch wenn ich mich so fühle, als würde ich es nie schaffen. Aber ich vertraue deiner Gnade in mir. Wir alle kennen wahrscheinlich die Geschichte, wo die Jünger nachts auf dem See unterwegs sind in ihrem Boot und Jesus läuft über den See und kommt zu ihnen. Und sie sind erschrocken. Und Petrus sagt, Herr, wenn du es bist, dann lass mich auf dem Wasser zu dir kommen. Petrus war ein Fischer. Petrus kannte den See, er kannte das Wasser, er wusste, dass man auf Wasser nicht laufen kann. Aber Jesus sagt, komm. Und Petrus steigt aus dem Boot. Und das ist ein wunderbares Bild, wie wir Gnade ergreifen können im Glauben. Könnt ihr das sehen? Denn Petrus weiß, er weiß, ich kann das nicht. Ich als Petrus kann nicht auf dem Wasser laufen. Das funktioniert nicht. Aber ich tue es trotzdem in dem Vertrauen darauf, dass Gottes Gnade, Gottes Kraft mich befähigt, das zu tun, was ich eigentlich nicht tun kann. Seid ihr bei mir? Gottes Gnade, Gottes Kraft befähigt mich, dass ich das tun kann, was ich eigentlich nicht tun kann. Das erfordert Demut. Denn mein Fleisch sagt aber, ich weiß es besser, ich weiß, auf Wasser kann man nicht laufen. Ja? Und alle anderen Jünger im Boot sagen, ja genau, du hast recht, auf Wasser kann man nicht laufen. Bleib lieber im Boot. Aber ich setze mein Vertrauen, und das hat Petrus wortwörtlich gemacht, er hat sein Leben völlig in die Hand von Jesus gelegt, als er das gemacht hat. Er hat sein Vertrauen völlig auf Gott gelegt. Denn wenn das Wasser ihn nicht gehalten hätte, wäre er untergegangen, bupp, weg. Und dann waren es nur noch 11 Jünger. Ja, hier ist ein Platz frei geworden. Aber er vertraut darauf. Aber wann erlebt er die Gnade? Ihr Lieben, wann erlebt er die Gnade? Wann erlebt er die Kraft? In dem Moment, wo er aussteigt. Er kann im Boot sagen, ja, ich glaube. Ich glaube, dass das Wasser trägt. Ich glaube, dass die Gnade da ist. Ich glaube, dass alles, was der Pastor erzählt hat am Sonntag. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich entscheide mich, das zu tun, alles in mir sagt, boah, das ist zu schwer, das schaffst du nicht, das kannst du nicht. Aber in dem Moment, wo ich sage, ich entscheide mich, das zu tun, indem ich mein ganzes Vertrauen auf meinen Herrn Jesus Christus setze und darauf, dass seine Gnade mich trägt, dass seine Gnade mich befähigt, dass seine Gnade mich stärkt. Wie Paulus gesagt hat, durch seine Gnade bin ich, was ich bin. In dem Moment werden wir erleben, dass seine Gnade etwas sehr, sehr Reales ist. Amen. Dass seine Gnade trägt. Dass seine Gnade uns befähigt. Und dann vergiss es bitte niemals. Durch seine Gnade bin ich, was ich bin. Nicht ich bin der Superchrist. Ich hab's drauf. Ich kann's. Ich weiß es. Sondern ich erzähle von seiner Gnade. Von der Kraft seiner Gnade, die wirksam ist in meinem Leben und die mich befähigt, das zu tun, was ich aus meiner eigenen Kraft nicht zustande bringe. Amen. Seid ihr ein bisschen glücklich? Seid ihr ein bisschen fröhlich? Dann lasst uns aufstehen und zusammen beten. Halleluja. Vater im Himmel, Wir danken dir. Du bist ein guter Gott. Du bist ein guter Gott. Du lässt uns nicht allein hier in dieser Welt zurück. Du lässt uns nicht allein in diesem geistlichen Kampf, sondern du zeigst uns, wie wir siegreich sein können. Du gibst uns ganz klare, einfache Anweisungen, Herr. Vater, ich bitte dich, dass du uns vergibst, wo wir in der Vergangenheit den falschen Dingen Raum gegeben haben in unserem Kopf, den falschen Dingen Raum gegeben haben in unserem Denken, wo wir uns mit jedem Gedanken beschäftigt haben, der einfach so daherkam, wo wir Sklaven unserer Gefühle waren. Herr, bitte vergib uns. Und wir wenden uns jetzt ab davon. Wir wenden uns jetzt ab davon. Wir verlassen jetzt diesen Weg. Wir verlassen jetzt diese Gewohnheit. Und im Namen Jesu breche ich die Kraft dieser Gewohnheit jetzt über jeden einzelnen Gläubigen in diesem Raum. Im Namen Jesu breche ich die Kraft dieser Gewohnheit jetzt. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, dass ein neuer Tag ist heute. Eine neue Gelegenheit, Herr. Halleluja. Herr, wir treffen jetzt eine Entscheidung. Herr, wir treffen jetzt eine Entscheidung, dass wir nur noch die Dinge zulassen in unserem Kopf, in unserem Denken, dass wir nur noch über diesen Dingen nachsinnen, die rein und gut und lobenswert sind, die deinem Wesen entsprechen und deiner Natur entsprechen. Und wir wissen, dass wir das aus unserer eigenen Kraft nicht tun können. Und so empfangen wir jetzt ein neues Maß von Gnade, Herr. Wir danken dir für deine Gnade. Wir danken dir für die Kraft deiner Gnade, Herr, die uns befähigt, die uns befähigt, die uns befähigt, das zu tun, was wir aus unserer eigenen Kraft nicht tun können. Danke, Herr, wir lieben dich, Herr. Wir lieben dich. Wir lieben dich, Herr, und wir danken dir. Wir danken dir für die Kraft deiner Gnade, die wirksam ist in unserem Leben. Halleluja. Dank sei dir, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Halleluja. Ehre sei Gott. Amen. Amen. Amen.